SRF 1.
Schweizer Radio SRF, Echo der Zeit. Heute mit einer Sondersendung direkt aus Langnau, aus der Berufsfachschule Emmental, denn das ist der dritte Teil unserer Bildungstrilogie: Universität, Fachhochschule, Berufslehre. Bei der Berufslehre reden die Arbeitgeber mit, da geben sie Staat und Wirtschaft die Hand. Die Berufslehre, das ist der Königsweg. Allerdings eine mit Imageproblem. Verdanken wir die tiefe Jugendarbeitslosigkeit tatsächlich der Berufslehre? Über den Wert des dualen Bildungssystems, auch im Vergleich mit dem Ausland, reden wir mit der Fachfrau. Und Förster Fritz wohnt im reinen Holzhaus. Zimmermann Hirschi hat's gebaut. Zimmermann vom alten Handwerk zum digitalen Arbeitsplatz. Diesen Beruf stellen wir ins Zentrum der heutigen Sendung. Echo aus dem Hörsaal. Vor einer Woche waren wir an der Fachhochschule Luzern, zuvor bei den Studierenden in Basel. Heute dreht sich also alles um die Berufslehre. Dieses System, wo die Ausbildung im Betrieb neben jener in der Schule steht, ein Stück weit auch eine Schweizer Spezialität. Christian Burkhalter, Sie unterrichten die Zimmerleute hier an der Berufsfachschule Emmental. Heute hatten Sie Polierprüfungen, zweiter Tag. Sie konnten also von gestern schon korrigieren. Wie machen sich die denn?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, wie das so aussieht im Ganzen. Sie haben 5 Tage Prüfung, von Montag bis Freitagabend. Und jetzt haben wir den Anfang korrigiert und ich denke, es sieht nicht schlecht aus.
Ich habe ein Inserat gesehen, gesucht Zimmermänner und Zimmermännerinnen. Und Sarah Schweizer, Sie haben sich für diese Lehre entschieden. Eine Lehre, es heißt Zimmerin, es heißt nicht Zimmermännerinnen. Wieso wählen Sie einen Beruf, wo die Arbeitgeber nicht mal wissen, wie man ihm sagt?
Weil er mich fasziniert, mit Holz zu arbeiten.
Was fasziniert dich denn? Fasziniert Sie denn?
Dass man sieht, dass man mit Holz etwas bauen kann und es ein nachhaltiges Produkt ist.
Ursula Rennold, Sie haben ein Bundesamt geleitet, jetzt sind Sie Forscherin an der ETH. Sie haben eine sehr steile Karriere hingelegt, aber Sie waren mal KV-Stiftin. Haben Sie zuerst Ihr Talent verschleudert?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Bildungskarriere mit einer Berufslehre begonnen habe und ich würde behaupten, ich kann wesentliche Kompetenzen davon heute noch gebrauchen, auch im Forschungsalltag.
Alle diese drei hören wir wieder auf unserem Weg durch die Bildungslandschaft Schweiz. Letzte Station Berufslehre. Dazu gibt's auch ein Dossier im Internet srf.ch/news und mitdiskutieren ist auch erwünscht. Twittern kann man unter Hashtag SRF. Echo. Jetzt aber zuerst zu den Nachrichten, die kommen aus aller Welt, aber gelesen aus Bern, Christian Lüscher.
Der mutmaßliche Mörder einer Genfer Sozialtherapeutin kann an die Schweiz ausgeliefert werden. Das zuständige Gericht in Polen hat mitgeteilt, es habe einem entsprechenden Antrag zugestimmt. Auch der 39-jährige Mann sei damit einverstanden. Er steht unter Verdacht, die 34-jährige Sozialtherapeutin auf dem Weg vom Gefängnis in eine Therapie getötet zu haben. Er wurde später an der deutsch-polnischen Grenze gefasst. In Deutschland hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen die UBS-Tochter ausgeweitet, die seit Ende 2012 im Gang sind. 4 Bankangestellte stünden im Verdacht, Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft und bestätigte einen Bericht der Stuttgarter Nachrichten. Die Wohnungen der 4 Angestellten und die Zentrale der Bank in Frankfurt am Main seien durchsucht und umfangreiche Datensätze beschlagnahmt worden. Der Schweizerische Gewerbeverband SGV lehnt die Idee des Bundesrates ab, für die Finanzierung der AHV die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Der Bundesrat müsse seine Pläne überdenken, die für die Wirtschaft finanzielle Mehrbelastungen brächten. Nach Meinung des Gewerbeverbandes muss die AHV selber für Mehreinnahmen sorgen, und zwar durch eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters. Der Tabakkonzern Philip Morris streicht in Lausanne 134 und in Neuenburg 30 Stellen. Etwa die Hälfte dieser Arbeitsstellen wird ins Ausland verlagert, wie der Konzern bestätigt. Der Abbau ist nach Angaben des Unternehmens für ein nachhaltiges Wachstum nötig. Philip Morris beschäftigt in der Schweiz 3000 Personen. In der Schweiz ist der Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung etwas gestiegen auf 23,2%. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Migration, die alle 4 Monate erhoben werden. Demnach lebten Ende August 1,865 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, 60.000 mehr als 12 Monate zuvor. Rund 2/3 dieser Personen stammten aus europäischen Ländern. Privatpersonen und Firmen aus dem Ausland dürfen in Bulgarien bis 2020 kein Land erwerben. Das hat das Parlament in Sofia entschieden mit 171 gegen 38 Stimmen. Der sozialistische Parlamentspräsident erklärte, dieser Entscheid sei problematisch. Vor seinem EU-Beitritt 2007 hatte Bulgarien nämlich ein Landverkaufsverbot an Ausländer ausgehandelt, dessen Frist Ende dieses Jahres abläuft. In den USA waren im September etwas weniger Personen arbeitslos als im Vormonat. Die Quote sank um 0,1% auf 7,2%, wie das US-Arbeitsministerium bekannt gab. Die Statistik hätte eigentlich bereits Anfang Monat veröffentlicht werden sollen, wegen des Verwaltungsstillstands war das aber nicht möglich. Die Regierung in Kuba will die Doppelwährung des Landes abschaffen. Staatschef Raúl Castro hat das Ende der 2 Währungen angekündigt, die seit 19 Jahren verwendet werden. Einzelheiten nannte Castro nicht. Neben dem regulären Peso gibt es in Kuba auch den sogenannten Peso Convertible, der an den Dollar gebunden ist. Fast alles, was über den Minimalbedarf an Lebensmitteln und Kleidern hinausgeht, muss mit konvertiblen Pesos bezahlt werden. Diese sind allerdings für viele einfache Kubanerinnen und Kubaner kaum erhältlich. Die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat in Straßburg den Sacharow-Preis des EU-Parlaments entgegengenommen, mit 23-jähriger Verspätung. Das EU-Parlament hatte Aung San den Preis für die Freiheit des Geistes 1990 zugesprochen, als Anerkennung für ihren Kampf um Demokratie und den Rechtsstaat in Burma. Das Militärregime ließ sie damals aber nicht ausreisen, bis 2010 stand sie unter Hausarrest. Am ATP-Tennisturnier in Basel ist Marco Giudinelli in der ersten Runde ausgeschieden. Er verlor gegen den Japaner Kei Nishikori mit 2:6 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 8.215 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.456 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,31 gehandelt, der Dollar zu 89,51 Rappen. Das Wetter am Abend und in der Nacht nimmt die Bewölkung wieder zu. Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Im Süden regnet es teils kräftig. Die Temperaturen liegen im Norden bei 18, im Süden bei 15 Grad.
Sie hören eine Sondersendung des Echo der Zeit von Radio SRF. Wir leuchten auch heute wieder das Schweizer Bildungssystem aus, wie die letzten beiden Dienstage auch. Heute sind wir bei den Praktikern. 80.000 Lehrstellen gibt es pro Jahr in der Schweiz zu besetzen. Diese Berufslehre beschäftigt uns und was man daraus alles so machen kann. Auf dem dualen Bildungsweg ist die Wirtschaft direkt einbezogen. Was heißt das für die Arbeitsmarktfähigkeit der Fachkräfte? Was sind die Ansprüche der Arbeitswelt? Und wieso fehlt es der hochgelobten Lehre an Respekt? Echo der Zeit, unsere dritte Sondersendung aus dem Hörsaal, kommt gar nicht aus einem Hörsaal, sondern aus einer Mensa hier an der Berufsfachschule Emmental in Langnau. Das ist so ein bisschen 70er-Jahre-Charme mit viel Orange, mit einer Täferdecke. Das freut die Zimmerleute hier wahrscheinlich. Hier lernen 400 Lehrlinge ungefähr, haben Ausbildung Schule. Daneben haben sie 4 Tage in einem Betrieb die Praxisausbildung und 5 dieser Lehrlinge, beziehungsweise jetzt zuerst mal 4, sind jetzt hier direkt bei mir am Tisch, alle 17, 18 Jahre alt. Joel Unkauf, Sie hatten heute Schule. Was stand denn auf dem Stundenplan bei Ihnen?
Also am Morgen hatten wir Allgemeinbildungsunterricht und am Nachmittag hatten wir QM, das ist Qualitätsmanagement, also das Produkt selber, was man alles für Pflichten einhalten muss und welche Blätter, dass man wie, was, wann dokumentieren sollte.
Sie machen eine Lehre zum Milchtechnologen, also Qualität von was denn? War jetzt da heute dran?
Käse. Käse.
Eben, also Milchtechnologe, Käser. Darf man Käser sagen oder darf man das nicht mehr sagen?
Ich nenne es immer noch Käser. Für mich ist es der Beruf Käser.
Und weshalb haben Sie sich für diese Lehre entschieden? Fondue mögen alleine reicht wohl nicht?
Also der Käse war schon immer ein zentraler Punkt in meinem Leben. Frühstück, Mittag, Abendessen gehörte dazu. Und ich finde es einfach extrem spannend, wenn man den Prozess sieht, von der flüssigen Milch zum harten Käse, den man so eigentlich länger haltbar macht.
Daniela Weber, Sie machen auch eine Lehre zur Käserin. Ich sage es jetzt auch so. Wieso eigentlich eine Lehre?
Ja, für mich, ich bin nicht so der lernende Typ, also Schule. Ich wusste schon immer, dass ich eine Lehre machen wollte. Und daher habe ich mich für den Beruf Milchtechnologin entschieden, da ich das große Glück hatte, auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Und da wusste ich schon immer, dass ich etwas lernen will, das indirekt mit der Landwirtschaft zu tun hat.
Und was haben da so Ihre Eltern dazu gesagt, als Sie Ihren Berufswunsch quasi erklärt haben?
Ja, die hatten natürlich sehr Freude, da es ja mit der Landwirtschaft zu tun hat. Und die haben mich unterstützt.
Hier in Langnau gibt es neben der Milchtechnologie auch noch die Schreiner und die Zimmerleute. Da haben wir auch zwei Lehrlinge. Samuel Behr, wieso eigentlich Schreiner und nicht Zimmermann?
Es hat mich einfach überzeugt, das gute Team dort, wo ich jetzt lerne, in der Schreinerei Grotenbühler in Zollbrück. Weil als ich dort schnupperte, es hat einfach gepasst.
Aber es hätte eigentlich auch Zimmermann sein können, wenn dort ein gutes Team gewesen wäre.
Ich glaube, es hätte auch Zimmermann sein können. Es war wirklich nur das Team, das mich überzeugt hat.
Nick Käser, bei Ihnen ist es gerade umgekehrt. Sie haben sich entschieden, Zimmermann zu werden und nicht Schreiner. Wieso diese Entscheidung?
Ich finde, dass der Beruf Zimmermann ein mehr körperlicher Anspruch hat als der Schreiner. Und mir das sehr gefällt, dass man am Abend zum Beispiel ein aufgerichteter Dachstuhl oder ein Haus zusammengebaut hat, dass man das auch sieht. Und ich bin eher der Typ, der etwas Gröberes in die Hände nimmt als kleinere, feine Sachen wie der Schreiner.
Das habe ich mir auch sagen lassen, die Zimmerleute, das sind die fürs Gröbere, oder? Gibt es jetzt jemand unter euch, jemanden, wo auch was anderes als Lehre in Frage gekommen wäre? Schule, weiter, Gymnasium oder so, oder war das für alle klar?
Ich war in der 8. Klasse mal an einem Informationstag für das Gymnasium, aber ich war dann nicht so überzeugt davon.
Weswegen
nicht? Ja, für mich war eigentlich früher auch immer klar, dass ich mal einen handwerklichen Beruf später ausüben wollte. Und ja, das Gymnasium war mir dann doch zu theoretisch. Und so lange Schule zu haben, jeden Tag, das war nichts.
Christian Burkhalter, Sie unterrichten hier in Langnau. Gibt es ein Schwergewicht dieser Hölzigen, wie es heißt, angesichts der Höcker hier im Emmental mit den Wäldern? Auch keine Überraschung. Aber es fällt auf, die Berufsschulen, die werden spezialisiert. Ist das eigentlich ein Problem?
Ja, ich glaube nicht. Es macht auch Sinn, dass man spezialisiert ist. Dann kann man auch mehrere Sachen anschaffen in der Schule, Objekte zum Arbeiten. Und ich denke, das macht Sinn so.
Also macht Sinn, Sie finden es sogar gut?
Ja.
Und diese Standorte, es gibt ja viele so Gewerbeschulen, Berufsschulen. Wie groß ist denn so der Wettbewerb unter diesen Institutionen?
Ja, grundsätzlich sollte da nicht ein Konkurrenzkampf stattfinden. Ja. Und wir machen ja von nächstes Jahr an die vierjährige Lehre zum Zimmermann. Und dort ist auch ein Ziel, dass man einen einheitlichen Lehrplan macht über die ganze Schweiz. Auch wenn jemand die Stelle wechselt in eine andere Region, dass er gleich weiter unterrichtet wird.
Eben diese Ausbildung, die wird von 3 Jahren auf 4 erweitert. Heißt denn das, dass die Zimmerleute jetzt total Stress haben und das gleiche Pensum in 3 Jahren durchackern müssen? Oder kommt da so viel dazu? Und das fehlt denen jetzt?
Also wir haben sicher ein volles Programm mit der dreijährigen Lehre. Und es kommt sicher Sachen dazu. Das CAD-Zeichnen wird dazu kommen.
Das ist mit dem Computer
zeichnen? Ja, das ist mit dem Computer zeichnen. Die ganze CNC-Geschichte. Unser Beruf entwickelt sich in diese Richtung. Und da müssen wir natürlich in der Berufsschule auch mitmachen.
Schreckt das nicht künftige Lehrlinge ab, wenn das ein Jahr länger dauert?
Ich glaube nicht. Wir haben eine Umfrage gemacht von Holzbau Schweiz und da hatten die meisten gesagt, sie würden auch Zimmermann lernen, wenn es 4 Jahre geht.
Zieht das andere Leute an, jetzt inzwischen, wenn das so viel mit dem Computer ist?
Die Anforderungen werden sicher steigen und wir haben auch ein zweites Gefäß, das ist seit zwei Jahren, das ist der Holzbearbeiter EBA. Das ist gedacht für die eher Leistungsschwächeren, dass sie dort einsteigen können und dann anschließend noch die Lehre machen. Und je nachdem, wie sie im Kurs sind, könnten sie eventuell im zweiten Lehrjahr einsteigen oder eventuell macht es dann Sinn, im ersten Lehrjahr einzusteigen.
Also so ein Modulsystem eigentlich für die verschiedenen Talente.
Ja, man kann es so sagen.
Etwa 149 junge Männer sind hier an der Schule als Zimmermänner. Und eine junge Frau, Sarah Schweizer, wir wollen mal hören, wie sich ihr Arbeitsalltag, wie der so aussieht. Sie sind im zweiten Lehrjahr im Betrieb in Ostermundigen bei Bern. Brigitte Mader hat sie dort besucht.
Montagmorgen, 7 Uhr. Es geht geschäftig zu und her bei Bär Holzbau in Ostermundigen. Sarah Schweizer trägt eine lange Holzplatte durch die Werkhalle. Wie schwer ist das Brett? Keine Ahnung, sagt sie.
Man gewöhnt sich an das Gewicht. Und wenn man zu zweit auf der Baustelle ist, dann muss man einfach. Die gehen nicht zimperlich mit dem um. Weil man hat den Beruf gewählt, man ist auf das eingegangen.
Sie legt die 3 Meter lange Platte auf die halbfertige Holzkonstruktion.
Die von Hang an.
Bespricht sich mit ihrem Kollegen.
Wir haben einfach mit 120 Schrauben sicher.
Ja, das ist wahr.
Bis 9 Uhr haben die beiden die Seitenwand für sein Familienhaus fertig zusammengebaut. Znüni Pause. Zeit für ein paar persönliche Fragen. Wie haben Ihre Schulkolleginnen auf Ihre Berufswahl reagiert, Sarah Schweizer?
Sie waren ein bisschen baff, dass ich vor allem so genau gewusst habe, was ich will. Viele sagen, ah, das ist cool und so. Und irgendwie, die getraut sich etwas. Weil es wirklich eben mehr ein Mannenberuf ist und ich einfach das gewählt habe.
Sagt die 17-Jährige. Auch in der grauen, schlabberigen Arbeitshose und dem blauen Kapuzenpulli wirkt sie zierlich. Auf einem Bauernhof im Emmental ist Sarah Schweizer aufgewachsen. Bewegung ist ihr wichtig. Mit dem Elektrovelo fährt sie zur Arbeit. In der Freizeit steigt sie in den Schwingkeller oder hilft daheim, beim Heuen zum Beispiel. Sarah Schweizer will anpacken. Großbaustelle in Ostermundigen. Sie und 5 Zimmermänner montieren eine Seitenwand im 4. Stock. Der Kran lässt das Holzelement langsam herunter. Es passt nicht zuerst.
Können wir nochmal rausschwenken?
Einer steht oben auf der Kante, hämmert, ein anderer sägt unten ein Stück weg. Improvisieren ist angesagt. Das gefalle ihr. Sarah Schweizer ist gern auf der Baustelle.
Im Sommer reicht es in einem Tag aufzurichten, wenn man morgen herkommt. Du musst einfach vielleicht die Betonplatte und dann am Abend, wenn man geht, ist ein komplettes Haus aufgerichtet. Wenn man so einen Tag ein Haus zum Boden ausstampft, ist schon eindrücklich.
Eine Zimmerin auf der Baustelle, kein alltägliches Bild. Verunsichern lässt sich Sarah Schweizer nicht, auch nicht, wenn es auf der Baustelle keine Frauentoilette gibt.
Man gewöhnt sich daran, man hört sich an. Und sonst weiss man dann, entweder verkleidet man es dann, wenn es gar nicht hat, oder machen wir es dir anders. Ich wollte auch nicht extra Wurst, sonst hätte ich nicht den Beruf müssen wählen.
Die Wand ist montiert. Der Kran bringt schon das nächste Holzelement. Sarah Schweizer schaut hinüber zum Mehrfamilienhaus, das schon bewohnt ist.
Man weiss, man hat jetzt ermöglicht, dass die da hier wohnen können. Und wir haben auch den Beitrag dazu. Das ist natürlich schon etwas, was mich stolz macht.
Sarah Schweizer, die stolze Lehrtochter, ist jetzt hier bei uns. Sie werden Zimmerin und sind Schwingerin, eigentlich wie Kilian Wenger, oder? Hilft Ihnen eigentlich das Schwingen so ein bisschen, sich gegen die Männer durchzusetzen?
Ja, ich bin es mir schon gewohnt, vom Schwingen her die einzige Frau zu sein. Und das hilft schon, man ist schon ein bisschen abgehärtet.
Gegen was abgehärtet?
Dass man die einzige Frau ist und ja, dass schon. Man sich durchsetzen muss.
Was kommen denn, Sprüche oder was?
Ja, manchmal sind es Sprüche und dann auf Großbaustellen sind vor allem die anderen Berufe, die einen ein bisschen skeptisch begutachten, was jetzt eine Frau auf der Baustelle will.
War es eigentlich schwierig, eine Lehrstelle zu finden?
Nein. Ich habe mich zwei Orten beworben und bin einem Ort dazugekommen bei Bärholzbau AG in Ostermundigen. Und das war der richtige Entscheid, zu dieser Firma zu gehen. Ich werde gut unterstützt, auch vom Betrieb her, und das ist sehr, sehr gut.
Sie stehen am Anfang des Berufslebens, Alfred Rödlisberger. Bei Ihnen geht es langsam zu Ende. Sie sind auch Zimmermann. Sie haben den Meister gemacht, können ein Unternehmen führen, haben auch eines, sind auch Fachschullehrer hier an der Berufsfachschule Emmental. Würden Sie Sarah Schweizer anstellen als Lehrtochter?
Ja, das wäre sicher kein Problem. Wenn der gute Wille da ist, dann ist es schon zu lernen.
Das sehen Sie ja, wenn Sie schnuppern kommen, oder? Das mit dem guten Willen. Woran erkennen Sie das?
Ja, wie Sie Einsatz zeigen, ob Ihnen auch selber, ob Sie die Arbeit sehen, ob man Sie immer darauf hinauflüpfen muss, bis Sie arbeiten. Das sieht man eigentlich sofort, ob sie gewohnt sind zu arbeiten und selbstständig arbeiten wollen.
Schon Ihr Großvater war Zimmermann und Sie haben uns hier die alten Werkzeuge mitgebracht. Auffällig diese Säge und ein Hammer, das seien so die Hauptinstrumente gewesen. Also was können Sie dazu sagen? Wie hat man da gewerkt?
Ja, das ist vor bald 100 Jahren gewesen, als er sich selbstständig gemacht hat. Er hat einen Unfall gehabt, Finger abgeschnitten und konnte nicht mehr arbeiten in dem Betrieb, wo er war. Und was will er? Versicherung gab es keine. Da hat er sich selbstständig gemacht und ging auf die Stör. Und für das ist da das Gabeli. Da hat der Werkzeug, das er gebraucht hat, Platz gehabt.
Das sieht aus wie ein Stuhl, den man sich an den Rücken hängen kann.
Ja, man oder? Kann auch so sagen, aber da hier kommt der Werkzeug drauf und der kommt dann an den Rücken und zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist er zu den Kunden gefahren.
Dieser Beruf hat sich total gewandelt. Sie selber haben ja die Lehre 1965 gemacht. Das war also noch, bevor man auf den Mond geflogen ist. Würden Sie heute nochmal diese Ausbildung machen wollen?
Eigentlich schon. Ich habe eigentlich nie überlegt, was ich einmal lernen möchte. Mein Vater hatte ja eine Zimmerei und für mich war es immer klar, Zimmermann, und ich habe es nie bereut.
Mitten im Berufsleben steht Jörg Hirschi. Sie haben mit 24 sich selbstständig gemacht als Zimmermann. Jetzt sind Sie 40 und haben ein mittleres Unternehmen mit gegen 50 Mitarbeitenden. Sie haben Vorarbeiter gemacht, dann Polier fertig, das ist, und haben jetzt so ein großes Unternehmen. Was ist das Geheimnis Ihrer Karriere?
Ja, vielleicht noch... Bestimmt nicht ganz. Polier bin ich nicht. Soweit habe ich es nicht gebracht. Ich habe vorher mich selbstständig gemacht, weil im Dorf bei uns hat der Zimmermann aufgehört. Also der selbstständige Zimmermann hat aufgehört. Dann bin ich da eingestiegen bei uns im Dorf. Das war eigentlich der Grund, dass ich nicht weiter zur Schule ging.
Aber Sie haben dann in 16 Jahren vom Einmannbetrieb so einen mittleren Betrieb aufgebaut. Wie schafft man das?
Ja, wahrscheinlich haben wir nicht alles ganz falsch gemacht. Sicher habe ich sehr, sehr gute Mitarbeiter. Das ist sicher der Hauptgrund. Alleine schafft man das natürlich nicht. Und ja, da bin ich sehr froh über gute Mitarbeiter, ja.
Wenn man Zimmermann hört, Zimmerleute, dann kommt einem immer auch Schalle in den Sinn, Tee, Verwende und so, heimelig, urchig. Aber bei Ihnen kommt da noch was anderes. Sie sind nämlich auch sehr innovativ. Michael Sali hat sich Ihren Betrieb angesehen und überhaupt nichts von diesem Blümletetrögli angetroffen, sondern Hightech quasi im hinteren Emmental.
Der Wald ist sein Element. Jörg Hirschi, der Zimmermann aus Trupp.
Der Baum bedeutet mehr natürlich Natur, Kraft, wir leben mit dem Baum, wir leben mit dem Wald und sicher unser Geschäft, unser Business.
Sein Business, die Truber Holz AG. Der Name ist Programm, denn aus den Bäumen, die an den steilen Flanken im Napfgebiet wachsen, bauen Hirschi und seine Geschäftspartner Häuser.
Wir sind von Wald umgeben, uns im Trub. Und da haben wir unseren Rohstoff, der nachwachsen wird, haben wir direkt aus unserer Umgebung. Ja.
Die Spezialität seiner Firma, Fertigelemente, vollständig aus Holz.
Das ist eigentlich ein sehr einfaches Bausystem, oder? Wir produzieren hier grossformatige Platten, grossformatige dicke Holzplatten und bauen das einfach zu einem Haus zusammenbauen.
Klingt einfach und ist trotzdem innovativ.
Das ist eigentlich das Kernstück, das ist auch die Patentlösung. Einfach die leimfreie Verbindung von dieser Holzplatte.
Kein Leim, der das Holz zusammenhält, kein Nagel, keine Schraube, nur hölzerne Dübel verbinden die Bretter. Die Lizenz erworben von einer Firma aus dem Appenzell. Die riesige Fertigungsanlage erstreckt sich durch die ganze Werkhalle. Sie macht Wände nach Maß und Plan, vollautomatisch bohrt, sägt, stanzt sie sich durch die Platten. Zimmermann Niklaus Fankhauser steuert die Maschine.
Was wir hier einfach hinlassen, ist eigentlich nichts anderes, als eigentlich rohe, tannige und fichtige Bretter. Die einfach aufeinander schichten, gehen dann weiter zum Dübeln, dass sie nichts anderes als der trockene Buchenstäbe. Und kommt dann weiter zur Abbungsstrasse, die ihm die Form gibt und sämtliche Löcher und Schnitte und alles, was es braucht, dran macht. So, was eigentlich zuletzt eine fertige Wange ist.
Hightech in der Sägerei, da steht der Zimmermann auch mal am Computer. Entsteht ein neues Berufsverständnis?
Es ist ganz schön, wenn man, sag jetzt einen halben Monat auf der Maschine war, wenn man einmal kann eine Fräse in die Finger nehmen. Und danach ist es immer schön, wenn man zurück auf die Maschine kann. Ja, die zwei Welten, die machen ist eigentlich das Berufsleben so interessant. Ja.
Baustellenbesuch bei Bertha und Fritz Salzmann in Schangnau. Ihr zukünftiges Zuhause riecht nicht nur gut, es fühlt sich auch gut an.
Ich fahre hier mit der Hand über die Wand. Ich spüre das Holz. Es ist leicht gewellt. Es ist ein gutes Gefühl. Das ist nicht einfach so abgeschmirgelt und dann ist es einfach glatt und flach, sondern man spürt es. Man spürt es, sag jetzt mal, wie es lebt.
Ihr Mann Fritz, der Förster aus der Region, weiß, wo einst die Bäume standen, die jetzt sein Haus werden. Ihm gefällt das rohe und naturbelassene des Produkts.
Bei einem Haus, das in dieser Art und Weise gebaut wurde, darf man immer von Nachhaltigkeit reden. Wo innen dran vom Holz, das man sieht, bis zu aussen, bis die Verkleidung der Fassade.
Einzugstermin ist im Dezember.
Chef Hirschi, Jürg Hirschi, hier bei uns auch in der Diskussionsrunde. Kein Leim, kein Nagel, kein Kunststoff. Hält man sie eigentlich nicht für einen Spinner dort im hinteren Emmental?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Sicher ist, dass es Leute gibt, die das wollen, dass die Kundschaft da ist. Und das merken wir und das ist auch sehr, sehr erfreulich, ja.
Etwa 30-40% der Betriebe bilden auch wirklich Lehrlinge aus. Einige sind einfach auch zu klein. Sie haben auf ungefähr 50 Mitarbeitende 9 Lehrlinge. Lohnt sich das eigentlich für Sie?
Ja, für uns lohnt sich das sicher. Das ist einerseits, dass wir unsere zukünftigen Berufsleute selber ausbilden. Das ist bei uns in Trub, im hintersten Zipfel im Emmental sozusagen, ist das wichtig, weil zu uns kommt nicht einfach jemand. Darum müssen wir die Leute selber ausbilden.
Wie wählen Sie denn Ihre Lehrlinge?
Oberste Priorität ist bei mir, dass sicher der Lehrling schnuppern kommt, eine Schnupperlehre absolviert. Lieber sogar zweimal, also 2 Wochen. Und er muss anpacken können, er muss arbeiten können und noch wichtiger, er muss ins Team passen. Also als Mensch muss er zu uns passen.
Hans Kühni, Sie haben eine der größten Zimmereien in der Region aufgebaut mit Ihren Brüdern. Jetzt sind Sie unter anderem auch im Verband Holzbau, Schweiz tätig. Wir haben gehört, es gibt neue Anforderungen an diesen Beruf. Da wird anders gebaut, auch die Ästhetik ist ganz anders, höher gebaut, Hightech-mäßig. Bieten eigentlich die Berufsschulen wirklich diese Lehrabgänge, die sie brauchen?
Ja, im Großen und Ganzen kriegen wir diese Leute. Obschon wir wären sicher froh, wenn wir von der Schulbildung her noch ein bisschen die auch noch schulisch stärkere Lehrlinge kriegen könnten.
Wo mangelt's denn?
Ja, ich glaube, die Lehrlinge, die Zahl nimmt ja nicht zu. Im Gegenteil, ist eher rückläufig und das haben wir auch gemerkt in die zwei letzten Jahre. Es waren nicht mehr 20 Bewerbungen für unsere 5-6 Lehrlinge, die wir pro Jahr nehmen. Und da ist dann schon so, dass vielleicht einer von der SEC kommt und 4-5 von der Realschule. Und da ist dann manchmal das Niveau schon nicht ganz befriedigend.
Ich habe mir sagen lassen, Deutsch sei so ein bisschen ein Problemfach. Jürg Hirschi, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Deutsch, ja, Allgemeinbildung sicher. Das sieht man an den Noten an, immer. Bei unseren Lehrlingen sind meistens die Noten im Fachunterricht besser als im Allgemeinunterricht.
Christian Burkhalter, das muss Ihnen zu denken geben. Sie sind Lehrer hier an der Berufsfachschule. Verlangt die Wirtschaft zu viel?
Nein, ich denke, es geht in diese Richtung, dass unser Beruf sich verändert und da steigen natürlich die Anforderungen und es geht einfach in diese Richtung.
Das ist vielleicht auch der Moment für die Fachfrau mit dem großen Überblick. Ursula Renold, Sie waren Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie. Jetzt sind Sie an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und vergleichen dort Bildungssysteme. Das große Plus der Berufslehre heißt ja immer der Praxisbezug. Jetzt hören wir, die Lehrlinge können eigentlich nicht so gut Deutsch, sind in der Allgemeinbildung nicht so gut. Doch zu wenig schulische Bildung, doch zu viel Praxis.
Gut, ich sage, seitdem ich sehr viele ausländische Bildungssysteme betrachte, wir klagen in der Schweiz auf hohem Niveau. Also wenn ich die Berufslernenden in der Schweiz vergleiche mit der Ähnlichaltrigen im Ausland, dann können wir uns eigentlich vorschreiben, was wir für Jugendliche haben. Und ich glaube, die Jugendlichen, die heute zu Wort gekommen sind in ihrer Sendung, die dokumentieren eigentlich, was ich glaube sehr wichtig ist, nämlich, dass sie ein Selbstwertgefühl entwickelt haben, dass sie auch Selbstbewusstsein entwickelt haben ihrem Beruf gegenüber und dass sie über Kompetenzen verfügen, die eben, wie Herr Hirschi gesagt hat, wenn ich ihm zugehört habe, wie er analysiert, wen er genau braucht, dann schaut er, hat er jetzt nicht gesagt, er schaut jetzt auf die Mathematiknote oder er schaut jetzt, natürlich nehme ich an, Sie schauen auch die Zeugnisse an, aber was wir wissen von der Forschung her in den letzten 25 Jahren, das hat die Uni Zürich eigentlich untersucht, sind die sogenannten weichen Kompetenzen, also das, was wir als sogenannte überdauernde Kompetenzen betrachten, eben Teamfähigkeit, sich in vorausschauend denken, mitdenken, selbstständig denken, das sind also Eigenschaften, die eigentlich sehr gut gefordert werden bei uns. Und wenn ich das wieder vergleiche mit dem Ausland, muss ich sagen, ja, eben, wir sind auf sehr hohem Niveau.
Wir kommen dann später noch aufs Ausland zu sprechen. Alle sind ja angeblich so stolz auf diese Berufslehre, oder? Und 2/3 der Schulabgänger schlagen auch diesen Weg ein. Aber Mama und Papa sehen ihre Kinder eigentlich lieber am Gymnasium und dann den universitären Weg machen. Hat die Berufslehre ein Imageproblem?
Ja, das ist ja der Grund, weshalb ich auch mein Forschungsfeld jetzt in diese Richtung entwickle. Ich habe in meiner Funktion als Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologien eben immer wieder feststellen müssen, dass die Fakten, wie wir sie in der Schweiz haben, also sehr gute Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Karrieremöglichkeiten, Durchlässigkeit, dass das teilweise in der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen wird. Und neueste Studien zeigen, der soziale Status der Berufsbildung auch in der Schweiz ist eigentlich tief. Und das ist etwas, was mir natürlich sehr zu denken gegeben hat, weil ich heute Europa anschaue. Ich weiß, die Jugendarbeitslosigkeit in Amerika, weltweit, das ist eine Katastrophe für die nächste Generation. Und wenn wir eben auf die Schweiz schauen, dann muss ich sagen, wir haben wirklich etwas, das wir verteidigen müssen und wo wir Sorge tragen sollten dazu.
Dieser Kampf um die Talente, oder das zieht sich ja durch, das ist bei den Unis, das ist bei den Fachhochschulen, das ist auch bei den Lehrstellen so, und das Gewerbe, das fordert, wir wollen eine ausgewogene Verteilung der Talente auf beide Bildungswege, auf die vollschulischen und auch auf die Berufslehre. Aber kann es diese Gleichwertigkeit überhaupt geben, wenn die Spieße so ungleich lang sind? Oder wenn wir uns die Kosten anschauen, die Gemeinschaft zahlt wahnsinnig viel an die Universitäten. Ein Mediziner in Genf zahlt ein paar tausend Franken. Da ist irgendwie eine höhere Berufsbildung schon fast Luxus dagegen. Da gibt's Lohnausfall. Das müssen die zu einem Teil auch selber bezahlen. Geht das überhaupt Gleichwertigkeit mit so ungleich langen Spießen?
Also wenn wir die Ergebnisse rein volkswirtschaftlich betrachten, muss ich sagen, wir haben wirklich eine Situation, die ich als Win-Win-Situation bezeichnen würde, für Staat wie auch für Privatwirtschaft. Es gibt kein Land, in dem die Berufsbildung in der Mehrheit für die Betriebe rentiert. Herr Hirschi hat es gesagt, das ist für die Zimmerleute der Fall, es ist auch für die Schreiner der Fall. Und ich meine, schauen Sie die Schuldenkrise in Europa an, wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wie die Länder die Probleme lösen wollen, und sie haben eben keine Betriebe, die sich engagieren, die zwar sich engagieren, kostenmäßig, aber die eben auch durch die Leistung der Jugendlichen diesen Benefit haben. Das ist ein Geheimrezept der schweizerischen Bildung, das man wahren muss. Das kann man nicht vergleichen mit einer universitären Bildung, wo quasi mit dem Master an der Universität haben Sie erst das Einstiegsticket in den Arbeitsmarkt. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, wie man genau die Vergleiche anstellt.
Stichwort Geheimrezept nehme ich gerne auf, mit Betonung auf geheim. Nämlich, wenn es so um die Weiterbildung geht oder nach dieser Berufslehre. Sie haben selber einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Sie waren an der Spitze eines Bundesamts. Jetzt sind Sie in Top-Position an der ETH und das alles begann mit einer Lehre. Sie haben das KV gemacht, dann noch die Uni. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten gar nicht wissen, dass man mit einer KV-Lehre dort landen kann, wo sie jetzt sind.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was mir jetzt vor allem durch meine Besuche im Ausland aufgefallen ist, dass wir relativ bescheiden sind im Verkaufen des hohen Werts unseres Berufsbildungssystems. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass man wahrscheinlich heute zu wenig zur Kenntnis nimmt, wie stark in den letzten 10 Jahren wir die Berufsbildung eigentlich auch aufgewertet und verbessert haben. Die Berufe zeigen es. Sie haben jetzt bei den Zimmerleuten CAD, sie haben CNC-Maschinen, sie werden auf dem neuesten Stand der Technik ausgebildet und haben eben auch diese überdauernden Kompetenzen. Und das ist schade, dass man das bis jetzt noch nicht besser wahrgenommen hat.
Sarah Schweizer, Sie machen eine Lehre zur Zimmerin. Sie sagen, Sie lassen sich noch offen, was Sie nachher machen wollen, aber vielleicht Architektin. Und das ist ja möglich, wenn man gut ist, oder? Und bereit ist, auch weiter zu lernen nach der Lehre. Ich glaube nur, Sie hätten das einfacher haben können. Wieso sind Sie nicht ans Gymnasium gegangen und haben dann Architektur studiert?
Weil ich ein bisschen genug gehabt habe von nur Schule. Ich wollte mal etwas Praktisches machen. Auch mit einem Lehrabschluss kann man Geld verdienen. Mit einer Matur bekommt man nicht so schnell Geld oder eine Arbeit zum Geld verdienen.
Und so die Architektinnen, die da von der Uni kommen, haben Sie da auch schon so die eine oder andere Erfahrung gemacht?
Ja, es ist immer schwierig, wenn man nur studiert hat, etwas das Praktische zu sehen. Wenn man natürlich vom Praktischen kommt, weiß man, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man es praktisch gelernt hat, den Beruf.
Also Sie glauben, das sind einfach auch die besseren Architektinnen, die da zuerst ein Haus selber aufgestellt haben, oder?
Ja, ich glaube.
Bei den Praktikern, da haben wir Besuch erhalten, auffälligen Besuch. Und zwar Kevin Glaser und Philipp Görwitz sind hier. Das sind zwei Holzarbeitende auf der Walz. Und ich habe mich so ein bisschen erkundigt, auch bei den Studenten in Basel, wo wir vor 14 Tagen waren, was machen eigentlich Zimmerleute oder auch großes Rätselraten, was mit Holz und so. Aber das sind die mit dem Schlapphut und mit der Schlaghose. Und jetzt sehe ich, Kevin Glaser, Sie tragen gar keinen Schlapphut, sondern einen Zylinder. Sonst stimmt alles. Wo ist der Schlapphut?
Ja, den Schlapphut, den habe ich zum Arbeiten an. Und ja, bei uns ist halt vorgeschrieben, dass wir einen schwarzen Hut haben müssen mit mindestens 4 cm Krempe. Das ist der Rand außenrum. Und das erfüllt mein Hut und deswegen darf ich auch einen Zylinder tragen.
Bei Ihnen ist überhaupt wahnsinnig viel vorgeschrieben, oder? Also können Sie mal zum Beispiel auffällig die Knöpfe. Sie haben hier 8 Knöpfe an der Weste und das hat eine bestimmte Bewandtnis. Was ist da mit diesen Knöpfen?
Also man hat an der Kluft 8 Knöpfe an der Weste für 8 Stunden am Tag Arbeit und am Jackett 6 Knöpfe für 6 Tage die Woche. Ja, an den Ärmeln haben wir jeweils noch 3 Knöpfe. Da sagt man, dass es 3 Jahre Lehre sind und 3 Jahre Wanderschaft. Aber die sind bei uns nicht Pflicht und von dem her.
Sie sind seit 1,5 Jahren unterwegs. 3 Jahre und einen Tag dürfen Sie nicht zu Hause in der Nähe von Stuttgart sich zeigen. Sie dürfen nichts Luxuriöses an sich haben. Handy geht nicht. Sie, kein Auto natürlich sowieso auch nicht. Dann sehen Sie Ihre Liebsten nicht. Wieso tun Sie sich das an, diese Walz?
Ja, das ist aus dem deutschsprachigen Raum die älteste Tradition, die heute noch gelebt wird. Und davon Teil zu sein, gleichzeitig sich in seinem Handwerk zu spezialisieren, verbessern und dadurch die Welt zu sehen in jungen Jahren, ich denke, das sind Argumente genug, um auf Wanderschaft zu gehen.
Im Moment sind Sie irgendwo in der Region von Schwyz. Irgendwann später soll es dann nach Afrika gehen. Wenn Sie jetzt da mitarbeiten in der Schweiz, was machen die Schweizer Zimmerleute anders als die Deutschen?
Ja, ich finde es so viel anders, machen die nicht viel. Ich denke mal, die Sparrenquerschnitte, also am Dach, die sind vielleicht etwas höher wegen den Schneelasten, aber ansonsten sind die Anforderungen, die Grundkenntnisse eines Zimmermanns die gleichen wie in Deutschland auch.
Wäre denn das nach Ihrer Walz, nach Ihrer Wanderschaft allenfalls attraktiv für Sie, richtig fest als Zimmermann hier arbeiten zu kommen in der Schweiz?
Ja, es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, allein schon vom Verdienst her, ne, aber... Ja, da ist mir die Heimat dann schon ein bisschen lieber. Also, ja.
Haben Sie nach diesem Abenteuer eigentlich zu Hause so ein bisschen auch ein höheres Ansehen dann, wenn man sagt, ich war dann im Fall unterwegs?
So genau kann ich es eigentlich sagen. Ich war seit 1,5 Jahren nicht mehr zu Hause.
Ja gut, Sie haben sich das vielleicht sagen lassen können, oder, beim Entscheid?
Ja, also meine Eltern werden oft von Leuten angesprochen, die sie gar nicht kennen. Ja, wo steckt denn Ihr Sohn? Und... meine Eltern kennen die gar nicht, also irgendwo hat das dann schon ein Ansehen. Ich war auch bekannter wie ein bunter Hund, sagt man bei uns, als ich von zu Hause los bin, weil ich in 5 verschiedenen Zeitungen gekommen bin. Also ein Stück weit Ansehen hat man schon dadurch.
Und jetzt noch am Schweizer Radio.
Oder? Und jetzt im Schweizer Radio, aber hallo.
Okay, damit sind wir beim Stichwort Ausland. Es gibt ja jetzt schon recht viele Fachkräfte, die in der Schweiz arbeiten, weil es einfach nicht genug gibt. Jetzt schon... Aber trotzdem ist die Schweiz eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wenn wir diese Jugendarbeitslosigkeit anschauen, das sind unter 3%. Es gibt kein anderes Industrieland, wo so tief ist. Oder schnell Stichwort Griechenland, über 60%, Spanien über 50%, Frankreich auch noch, irgendwie 26% und so. Also das ist wirklich eine einsame Spitze. Ursula Renold, verdanken wir eigentlich diese tiefe Quote der Berufslehre?
Das ist die Hypothese, die wir haben, und das werden wir jetzt versuchen, an meinem Institut zu beweisen, weil wir eben ja Lösungen erarbeiten wollen, wie wir den europäischen Ländern letztlich aufzeigen könnten, wie man ihr Problem lösen kann. Es wird vermutet, dass die Berufsbildung natürlich einen Effekt hat, und zwar, weil sie relativ früh, man hört es, mit 15, 16 Jahren betrieblich sozialisiert werden, lernen, die Kultur der verschiedenen Betriebe zu übernehmen und in den Betrieben, und ich sage das hier ganz bewusst bei diesen Berufen, auf den neuesten Technologien ausgebildet werden. Das große Problem in hochentwickelten Gesellschaften ist eigentlich das, dass Schulen nicht mitgehen können, technologisch mit den Anforderungen, die eben in der Wirtschaft neu da sind. Und je höher technologisiert eben ein Berufsfeld oder ein Wirtschaftsbereich ist, je schwieriger ist es eben auch, diese Jugendlichen auf den entsprechenden Beruf vorzubereiten. Und wenn sie natürlich 4 Tage im Betrieb lernen können, aber lernen im Sinne, wie wir das Schweizer eben verstehen, mit einem Curriculum dahinter, das auch in den Betrieben angewendet werden, dann hat das eben einen großen Effekt. Und das wollen wir aufzeigen.
Diese Kombination aus Lehre im Betrieb und Berufsschule, das kennen ja nur wenige Länder. Deutschland kennt es noch, Dänemark, Österreich, die Niederlande. Die Schweiz ist extrem stolz auf dieses System. Nur nützt das ja nichts, wenn der große Teil des Auslands es nicht kennt.
Genau, also ich meine, man kann nicht sagen, es nützt nichts. Wir haben eine große und starke Binnenwirtschaft. In diesen Berufen nützt es auf jeden Fall. Eben, sie kommen zu den gut ausgebildeten Fachkräften oder wie Herr Hirsch sagte, eben in Randregionen ist es auch wichtig, dass sie den Betriebsnachwuchs generieren können. Aber auf der anderen Seite hat natürlich die ganze Globalisierung und auch die Vernetzung von ausländischen Fachkräften in Schweizer Betrieben auch dazu geführt, dass man es nicht kennt, wenn man sich nicht die Mühe nimmt, zu verstehen, wie eigentlich eine Berufslehre in den Betrieben genau funktioniert. Und das kann dann zu ganz unglücklichen Entscheiden führen, indem Betriebe sagen, wir bilden nicht aus, das kennen wir nicht, das bringt nichts, wir wollen letztlich Leute mit Bachelor, Master, weil das ist weltweit das Bekannte. Und das ist eine Gefahr, die ich eben sehe.
Das heißt, wir können uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, wir haben ja diese Fachzeugnisse, Ausweise, das wird hier akzeptiert, sondern weil es immer mehr Ausländer auch gibt, die hier Leute anstellen, wird das ein Problem.
Ja, es ist, das habe ich schon versucht einzuleiten, als ich Direktorin war. Die internationale Anerkennung dieser Berufsbildungstitel ist ganz wichtig. Ich meine, unsere Wandergesellen, sie tragen natürlich dazu bei, dass man das Gewerbe kennenlernt. Das ist eine Form, die ist aber sehr aufwendig für bestimmte Berufe. Und das andere Problem ist, dass unsere Berufsbildung, weil wir eben in der Minorität sind weltweit, von der Qualität her nicht anerkannt wird. Das würde eben Vergleiche bedingen, dass man aufzeigen kann. Ich war jetzt über 6 Monate in den USA, dass ein Schreiner in den USA, der wird auf einer ganz anderen Stufe ausgebildet, viel kürzer in der Ausbildung. Sie sind viel auf betriebsspezifische Aspekte orientiert und ausgebildet. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem hohen Wert, den eben unsere Berufslernenden haben, zumal sie dann auch noch viel jünger sind. Und das wollen wir aufzeigen, dass wir eigentlich vergleichbar sind in Amerika mit sogenannten Associate Degrees, die auf der höheren Ebene, Bildungsebene angesiedelt sind. Und das eben reichen schon mit 20 Jahren. Ich glaube, wenn es uns gelingen würde, das im Vergleich aufzuzeigen, wo der Wert ist, dann kommen wir nachher vermutlich auch zur höheren Anerkennung.
Hans König vom Verband Holzbau, möchten Sie denn das? Also wäre das ein Gewinn, wenn da plötzlich nur noch Bachelors und Masters sich bewerben? Oder irgendein Titel sonst. Sie schütteln den Kopf, so hoch geht's nicht. Oder aber es braucht diese Operationalisierung, sage ich jetzt mal, von der Berufsbezeichnung, die alle kennen, oder? Schreinermeister reicht dann eben nicht mehr.
Ja, ich denke, das wäre schon wichtig, dass die Weiterbildung ein Holzbautechniker oder Holzbaumeister, dass diese Bezeichnung aufgewertet wird. Ich denke, wenn jemand ein Zimmermeister oder Holzbautechniker ist das eine sehr, sehr gute Ausbildung. Vielleicht noch zu den Lernenden. Ich sehe die Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig mit den guten Schulabgängern, die wir in unsere Lehre bekommen. Ich habe da eher ein bisschen Bedenken. Vom Image her, die Berufslehre, Handwerker, wird manchmal in den Schulen so nicht so positiv dargestellt, stelle ich fest manchmal. Und ein weiterer Schwerpunkt, der uns bevorsteht, ist, wir haben bei der Sektion Holzbau Bern, sind ja 3 Sektionen, haben wir zusammengeschlossen, Biel-Seeland, Bern und Emmental-Oberaargau. Und mit der 4-jährigen Lehre wird sich die Kurstage verdoppeln sich. Und wir haben überall viel zu wenig Kursstandort. Und dort wird es finanziell ein Riesenakt werden, damit wir diese 4-jährige Lehre genügend ein Berufsbildungszentrum bauen oder mieten können. Und da wird es finanziell extrem schwierig. Wir hatten letzte Woche wieder eine 3-stündige Sitzung. Und das wird ein Riesenakt, die Kosten, ja. Wo ich glaube, dass dort ja. Sind wir eher aber im Nachteil gegenüber den
höheren Schulen. Also man muss denen natürlich auch das Geld geben, dass sie sich entsprechend ausbilden können.
Das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich muss noch etwas sagen zu diesen Bachelor-Titeln. Ich glaube, es ist nicht gut für die Schweiz, wenn wir im Inland eine weitere Kategorie von Bachelor einführen. Ich höre von Betrieben heute schon, dass sie eigentlich nicht mehr genau unterscheiden können, was sind jetzt da die Unterschiede bei den Bachelor, bei den Fachhochschulen und den Universitäten, und noch schlimmer, wenn es um Masterabschlüsse gibt, wo wir auch noch Weiterbildungsabschlüsse haben. Wenn wir jetzt noch mit einem weiteren Titel dieser Art in der Berufsbildung kämen, ich glaube, das hilft nicht, weil was nachher gemacht werden muss, man muss wieder unterscheiden, was eigentlich der eine den einen vom anderen unterscheidet. Ich meine, man muss die Schweiz mit ihrem System bewahren und durchaus dem Ausland eben auch erklären, dass durch diese Vielheit, die wir haben, wir diesen Wert haben. Aber es braucht die Übersetzung ins ausländische Bildungssystem, und da haben wir die Lösung noch nicht.
Sie sind ja durch die USA gereist auch und haben dort auch unser System denen erklärt. Die interessieren sich jetzt für dieses duale System. Aber lässt sich dieses Praxis- und schulgeteilte System so eins zu eins einfach kopieren im Ausland?
Nein, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Eben, man kann eigentlich nicht sagen, man kann ein System exportieren. Das geht nicht. Aber man kann die Bedingungen, die heute in einem Land sind, analysieren und dann versuchen herauszufinden, wo steht das Land heute. Mich interessiert jetzt forschungsmäßig beispielsweise, sind die amerikanischen Betriebe überhaupt bereit auszubilden? Und sind sie bereit, mit anderen Betrieben zwecks Ausbildung zu kooperieren? Das ist ein Forschungsprojekt, das ich am Laufen habe. Und wenn wir sehen, das würde vorhanden sein, diese Bereitschaft, dann können wir den nächsten Schritt machen und sagen, wie müsste das jetzt angesichts der Voraussetzungen in den USA dort maßgeschneidert konzipiert werden.
Ist natürlich historisch gewachsen, das Ganze. Das ist dann schwierig, das einfach so Geld zu übernehmen. Ich möchte kurz noch zur Schlussrunde kommen und noch einmal so je eine Frage. Ich bleibe gerade bei Ihnen, Ursula Renold. Knüpfe gleich an. Gibt es in 20 Jahren noch den ganz einfachen Lehrabschluss, Fähigkeitszeugnis, Punkt, fertig?
Ja, ich würde sagen, den gibt es auf jeden Fall noch in der Schweiz. Vor allem, wenn Sie zurückblicken, wie beständig eigentlich die schweizerische Berufsbildung ist. Und wenn Sie den Ausblick machen und wenn Sie wissen, wie reformfähig eben unser Land ist in der Berufsbildung. Und das ist die große Stärke zusammen mit den Verbänden, den Betrieben. Ich bin überzeugt, dass es diesen Abschluss noch gibt. Ob er dann Fähigkeitszeugnis heißt, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Die Etiketten ist immer auch eine Form, wie man moderne Titel darstellen kann.
Christian Burkhalter, Fachlehrer hier an der Berufsfachschule Emmental. Wir haben es gehört von Ursula Renold, die Schulen können nicht mitgehen mehr. Vielleicht, die Gefahr droht. Was passiert in 20 Jahren? Können Sie noch mitgehen?
Ja, ich denke schon. Wenn ich so schaue in meiner Klasse, wir haben sehr tolle junge Leute, die kommen. Und da denke ich schon, dass wir mithalten können. Wir müssen sicher mit dem Selektionieren in den Betrieben sorgfältig umgehen. Und wir passen unseren Unterricht der neuen Technik an. Wir haben jetzt schon CAD-Kurse, wo noch nicht im Lehrplan ist, und ab der vierjährigen Lehre werden wir das im Unterricht integrieren.
Immer diese Computerkurse, ja, sind diese Abkürzungen. Ja. Jürg Hirschi, Unternehmer, schreiben Sie in 20 Jahren Ihre Stellen hauptsächlich im Ausland aus?
Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, dass wir in unserem ländlichen Gebiet noch genügend gute Handwerker haben werden. Aber ich denke auch, dass die guten Handwerker, sozusagen das Fußvolk, sicher eine Rarität wird in Zukunft.
Sarah Schweizer, Zimmerin im zweiten Lehrjahr. Sie sind in 20 Jahren 37. Haben Sie da Ihr eigenes Haus gebaut?
Das kann gut möglich sein.
Und auch in einem Tag aufgestellt?
Wahrscheinlich schon, ja. Wenn es ein Elementhaus ist, ist es in einem Tag aufgestellt.
Aber Holz ist es auf jeden Fall.
Ja, sicher.
Das war sie, die Bildungstrilogie im Echo der Zeit. Begonnen bei der Uni Basel über die Fachhochschule Luzern, waren wir heute zum Schluss bei den Praktiken der Berufslehre an der Berufsfachschule Emmental in Langnau. Vielen Dank meinen Gästen, Ursula Renold, die Bildungsfachfrau von der ETH, Jörg Hirsch und Hans Kühni, Vertreter der Arbeitgeber, Alfred Rötlisberger und Christian Burkhalter von der Berufsfachschule Emmental, die beiden Herren von der Walz, die Lehrlinge, die da waren, Sarah Schweizer, die jetzt noch bei uns ist, verantwortlich für die heutige Sondersendung war Produzent Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, in der Technik Marco Gemperli und Andrew Phillips, online im Einsatz war Konrad Weber und am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.